Ich werde sie in den Staub trampeln. Ich werde ihre Armeen zerschmettern. Ich werde ihre Dörfer und Städte abfackeln. Ich werde sie auf den Haufen schmeißen und im Feuer rösten. Ich werde Köpfe abschlagen, Knochen brechen und auf den Teilen rumspringen, die noch übrig bleiben. Und dann werde ich richtig gemein. Grimgorg Eisenpelz, Schwarzorg Warboss.
Höret, höret und damit willkommen zur 15. Folge des Altdorfer Herolds. Ich bin Jeremy.
Und ich bin Paul.
Heute gucken wir uns eine der Fanlieblingsfraktionen der Warhammer-Welt an, denke ich. Die Grünhäute.
Oder vielleicht auch die Fraktion, die die Lage spaltet. Manche lieben sie, manche hassen sie. Orks, ihr kennt sie.
Jedenfalls sind Orks nicht mehr aus der Welt von Warhammer wegzudenken oder aus der allgemeinen Fantasy-Welt, weil grüne Orks gibt es auch erst seit Warhammer.
Ich würde sie auch nach dem Chaos schon als die größten Antagonisten in der Fantasy-Welt zählen.
Und wo wir da auch bei Antagonisten sind, normalerweise käme jetzt hier der Hobby-Progress, aber wir haben halt gerade alle relativ wenig Zeit, die Armeen aufzubauen, zu bemalen, alles Mögliche. Da ist immer ein bisschen Zeitdruck hinter. Von daher haben wir uns gedacht, wir variieren das jetzt einfach von Folge zu Folge. Und dieses Mal wollen wir über Fantasy-Filme reden. Die, die wir als letztes gesehen haben oder die, die wir allgemein gut finden. Soll ja auch Spaß machen.
Ja, voll, genau. Ich habe mir jetzt den sozusagen letzten Fantasy-mäßigen Film, den ich gesehen habe, mitgebracht. Und der ist soll gar kein Fantasy-Film sein, aber er ist super thematisch, finde ich. Und zwar Königreich der Himmel. Den habe ich, glaube ich, vor 2 Wochen gesehen. Und, also, ne, nicht zum ersten Mal.
Den normalen Cut oder den Special Schieß-mich-tot-Cut? Director's Cut?
Director's Cut war das, glaube ich.
Ah, der ist super.
Also, ich finde beide gut. So.
Ja, beim Director's Cut erfährt man halt noch so ein bisschen mehr über die ganze Reise, die der macht und so, ne? Weil ich glaube, bei dem normalen Cut sieht man ja im Endeffekt nur den Anfang und dann geht's relativ schnell, dass er plötzlich im Heiligen Land ist. Und beim Director's Cut sieht man ja noch so, was mit dieser ganzen Gruppe passiert, mit der er unterwegs ist.
Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist ein toller Film. Als Geschichtswissenschaftler würde ich das jetzt natürlich nicht als so präzise einordnen, aber darum geht's mir halt auch überhaupt nicht, wenn ich sowas gucke. Das regt halt meine Fantasie an und ich kann mir da halt super gut dann Warhammer Fantasy Sachen mit vorstellen. Also vor allem halt irgendwie Bretonen oder generell einfach so Menschen, vielleicht auch irgendwie Arabia oder sowas.
Ja, also es ist halt auch so ein typischer Film, der einen halt so komplett hypt, wenn man ihn guckt. Ne? Aber ja, so geschichtshistorisch ist das, glaube ich, zumindest teilweise relativ zweifelhaft, was da so alles passiert ist. Ich glaube, so das Größte, was immer so jedem irgendwie auffällt, der sich so ein bisschen damit beschäftigt, ist immer, warum brennen die Steine, die von den Katapulten geschossen werden? Warum sollte das passieren? Warum sollte ich eine Stadt anzünden, die ich noch erobern möchte?
Ja, ich musste auch immer sofort dran denken, es gibt von Sabaton so einen richtig geilen, epischen Cringe-Song The Last Stand, der um Schlacht um Jerusalem geht. Und irgendjemand hat mal auf YouTube halt so ein Pseudo-Musikvideo gemacht mit Ausschnitten aus dem Film. Und dann diese Power-Metal-Mucke und dieser Film dazu. Ah, mega geile Kombi einfach.
Ja, ja. Das ist ja auch einfach. Also man guckt das ja auch nicht, um eine geschichtliche Dokumentation zu sehen, sondern einfach, um das grobe Thema zu sehen und da halt unterhalten zu werden. Ist ja, ja wie bei Braveheart. Da ist ja auch einfach alles falsch. Und trotzdem denken Leute immer noch, das wäre irgendein geschichtliches Epos.
Ja, das stimmt. Ich hatte sogar zwischenzeitlich hatte ich so gedacht, oh, wenn ich nochmal Bretonen anfange, dann orientiere ich mich, glaube ich, irgendwie an so Templern mit dem Farbschema. Nicht unbedingt dieses klassische Weiße mit dem Rot, das sind, glaube ich, Malteser.
Ja.
Sondern es gibt so welche, die haben die sind schwarz mit weißen Kreuzen, glaube ich.
Ja, genau, schwarz-weiß. Das wäre auch also so. Ich dachte, das wäre jetzt das Klassische, über das du redest.
Nee, ich finde, das Klassische ist eigentlich weiß mit einem Kreuz drauf.
Ja, kann auch sein, dass ich das von einen Total War Mod kenne und das haben da viele Leute gespielt, aber ich weiß gerade auch nicht mehr, welcher Orden das war, ehrlich gesagt.
Das hätte ich natürlich jetzt super vorbereiten können, aber es gab den, stimmt, Heiliges Grab, die waren weiß und hatten rotes Kreuz, aber es war so ein eckiges.
Okay.
Als würdest du so vier Ts mit den Füßen zusammenstellen.
Ah, okay, ja, ich weiß, was du meinst.
Dann Johanniter, das sind die Schwarzen mit dem weißen Kreuz. Templer sind weiß mit dem roten Kreuz. Und der Deutsche Orden ist weiß mit dem schwarzen Kreuz.
Aber lustig, dann sind ja die Black Templar aus Warhammer 40k auch an den Johannitern und nicht an den Templern angelehnt, an die Templer angelehnt. Vom Farbschema.
Ja, beziehungsweise eine Mischung, ne? Also das Farbschema ist schwarz, aber die Schulterpanzer sind weiß mit dem schwarzen Kreuz. Also dann Deutscher Orden.
Stimmt, der Deutsche Orden. Ja. Ja, ach, also bevor ich mich jetzt,
ja, Jacke wie Hose.
Ich bin ja nur Hobby interessiert an Geschichte, bevor ich mich da jetzt in irgendwelche Nesseln setze. Ich weiß ja nicht, wer hier zuhört, abgesehen von dir, der noch Geschichte studiert hat.
Ja. Grüße an The Iron Within.
Ach stimmt, der gute Dennis, der hat ja auch Geschichte studiert.
Als, ja, der ist ja auch ausgebildeter Historiker.
Ja, 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 da darf man nichts Falsches sagen.
Nee, muss ich auch mal aufpassen. Naja, genau. Also, ich habe ja auch noch ein paar Bretonen hier liegen, also vielleicht in 20 Jahren oder so, wenn ich mal ein bisschen vorankomme mit irgendwas, dann laufen die vielleicht so rum. Was hast du denn dir für ein Filmchen gedacht?
Ich habe darüber nachgedacht, was ich so geguckt habe in letzter Zeit an Fantasy-Filmen und da sind mir gar nicht so viele eingefallen, ehrlich gesagt, weil ich habe das Gefühl, da werden gar nicht mehr so viele von gemacht. Also zumindest, dass ich so mitbekommen würde. Ich glaube, das letzte klassische, was ich so an Fantasy geguckt habe, war halt Herr der Ringe. Dann habe ich aber noch mal ein bisschen nachgegrübelt und dann war es wohl der Dungeons & Dragons Film. Und den fand ich tatsächlich sehr, sehr gut. Also der neuere der Dungeons & Dragons Filme. Da gab es ja schon ein paar von, aber die waren ja alle für die Tonne.
Ah ja, und fandst du den gut, den neuen?
Ich fand den super gut. Der hat sich halt nicht so ernst genommen und der war halt geschrieben wie eine D&D-Spielrunde. Also es ist zum Beispiel, ohne jetzt groß spoilern zu wollen, trifft die Gruppe ja zum Beispiel einen NPC, der ihnen bei einer Quest hilft. Und man kennt das ja aus Videospielen. Der NPC, der einem dann geholfen hat, wenn die Aufgabe erfüllt ist, dann geht der einfach. Und in dem Film haben sie es halt genauso gemacht. Der geht halt einfach. Und die halten halt mit der Kamera drauf, wie er einfach in einer geraden Linie von denen weggeht und immer weiter geht. Und dann kommt ein riesiger Stein und er geht einfach über diesen Stein und geht weiter geradeaus. Und ich musste, also ich habe das nicht oft, dass ich bei Filmen laut lachen muss, aber bei dem Film musste ich öfters sehr laut lachen.
Sehr gut. Ja, ich fand den auch sehr witzig, muss ich sagen. Das ist so ein Film, da, als ich aus dem Kino gekommen bin, da dachte ich, boah, wäre ich gern high gewesen jetzt. Dann wäre der bestimmt richtig geil, also noch lustiger gewesen.
Das ist auch gar kein Film, wo ich mir wünsche, dass es da irgendwie noch zig Fortsetzungen gibt oder so. Ich fand den einfach an sich, also alleinstehende Geschichte, fand ich den richtig gut. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich Michelle Rodriguez mal in einer Rolle gut finde. Aber als Barbarin hat die echt zu 100% gepasst.
Muss ich nochmal überlegen, wer das war.
Von
Fast and Furious. Ja, von die hier, von Resident Evil.
Resident Evil, genau. Die halt auch nur diesen einen angepissten Gesichtsausdruck hat. Aber der passt halt für einen Barbaren sehr gut.
Voll.
Ja. Also, wie gesagt, ich fänd's cool, wenn mal irgendwie mehr so klassische Fantasy-Filme mal wieder rauskommen würden. So.
Ja, das sind doch jetzt zwei geile Filmempfehlungen für euch, die ihr auf jeden Fall euch angucken könnt, wenn ihr irgendwie mal ein bisschen Bock habt auf Mittelalter-slash-Fantasy-Stimmung irgendwie da ein bisschen reinzukommen.
Genau, muss man halt gucken. Einer ist extra ein Fantasy-Film, der andere wäre gerne echt, aber ist bei zweiter Betrachtung dann Fantasy-Film.
Ja, und damit können wir doch mal ins heutige Thema einsteigen. Grünhäute, Orks und Goblins, wie ihr sie nennen wollt.
Genau. Um das mal kurz einzuordnen, wir haben ja schon erwähnt, dass Grünhäute die Lieblinge in der Community sind, in der Warhammer-Community, oder eben die Community spaltet. Warum ist das überhaupt so?
Ja, wenn man so, ne, sich so ein bisschen umhört, im Netz guckt, was die Leute dazu sagen, könnte man meinen, Grünhäute seien mit einer der beliebtesten Fraktionen überhaupt. Ich denke, das liegt vor allem irgendwie am Humor, an diesem Witz, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, den die haben. Sowohl in Fantasy als auch in 40k sind die Orks ja schon immer mehr in den Comic Relief abgedriftet.
Ja, die wirken halt schon so wie der Gegenentwurf zu dem allgemein ernsteren Grundton. Gerade in 40k, aber auch in Fantasy.
Ja, genau. Die alten Editionen waren ja alle schon etwas chaotischer und alberner als der neuere Kram. Gerade bei Orks ist vermutlich aber auch diese zwei Seiten, die aufeinanderprallen, ne? Also diese kindliche Naivität, dieses Dumme auf der einen Seite und die absurde Brutalität, die Orks halt so an den Tag legen.
Ja, und dazu kommen wahrscheinlich auch noch so Kult- und so Meme-Sachen, die sich im Laufe der Zeit entwickelt haben. Ist halt, wenn du einmal in den Games Workshop zum Beispiel gehst und War rufst, dann wird da mindestens eine Person mit einsteigen, aber alle wissen halt genau, was mit dem Begriff gemeint ist.
Ja, und wenn du es machst, dann stellst du dich natürlich auch gleich als Captain Schlammerhose raus. Ja, oder halt, ne, allgemein diese Sprache, dieses Spalter, Stumpen, Gitz, was ja irgendwie so eine Anspielung sein soll auf diesen Cockney East London Akzent. Ich glaube, das kommt auch viel besser rüber halt im Englischen, also im British English.
Ja, ja, das auf jeden
Meiner
Fall.
Meinung nach klingt es halt einfach dämlich auf Deutsch.
Ja, das ist halt, also im Englischen soll das ja so, sollen die Orks ja so eine Persiflage angeblich auf britische Hools sein. Wobei man da halt auch immer das eine oder das andere liest. Ich weiß nicht, ich habe da irgendwie keine offizielle Quelle gefunden. Aber ja, es ist halt, also dieser englische Arbeiterslang, den das darstellen soll.
Und das Aussehen, also vor allem in den alten 40k-Editionen, war ja dann so irgendwie Biker oder Mad Max-mäßig, teilweise auch so mit Wehrmachtshelm und so, also ganz, ganz crazy.
Ich habe da auf jeden Fall auch Bilder gefunden im Internet, wo die Rogue Trader Orks auf jeden Fall so hart in Richtung Afrika-Korps gegangen sind, inklusive dieser typischen Wehrmachtskappen und halt Stielhandgranaten. Und ich weiß nicht, ob das einfach nur eine Bemalung war bei dem Bild, was ich gesehen habe, aber da hatte auf jeden Fall auch einer ein Hakenkreuz auf der Mütze. Ja.
Ich meine, wenn man sich anguckt, das neueste Killteam von den Orks für Warhammer 40k Killteam, das hat halt auch noch richtig viele dieser Elemente, ne? Also diese Kappen und diese Stielgranaten und so, die sind da schon noch dabei.
Ja, ja, allgemein ja auch so aus so älterer Zeiten auch diese Pilotenbrillen, die die öfter aufhaben, also diese klassischen aus Leder und einfach nur zwei Linsen drin. Voll. Und so, das ist ja...
Genau. Also genau, ne, das soll jetzt halt auch gar nicht irgendwie heißen, Orks sind Nazis oder so. Darum geht's nicht, ne, wir orientieren uns jetzt hier erstmal am, einfach wie das Design ist und so. Ich habe genug an Orks zu kritisieren, muss mich nicht auf sowas beziehen.
Ich glaube, das ist ja auch einfach, das hat ja eben das, das waren ja auch früher, also wenn man ja auch sagt, dass Orks sich an Bikern orientieren, so Biker haben ja auch früher in den 80ern, gerade so in den USA und ich weiß nicht, ob es großartig eine Bikerbewegung in Großbritannien gab, aber die haben ja auch gerne mit so Wehrmachtsästhetik kokettiert.
Ja gut, das kommt ja auch nicht von ungefähr, ne? Also ich meine, Hells Angels hatten ja, aber, ja nicht gut, ohne Grund ja No Monkeys in the Club als Regel.
Hat ja auch zum Beispiel Motorhead übernommen. Also die haben ja auch damit kokettiert, ne? Und der, das waren ja...
Ja, Sid Vicious ist ja auch mit einem Hakenkreuz rumgelaufen. Also.
Ja, das ist wieder was anderes.
Ach, das ist wieder was anderes. Das sagst du nur, weil du Punker bist.
Nee, bei Sid Vicious war es einfach... Also, beziehungsweise in Großbritannien bei den Punks war es ja einfach, dass die Nazis... Da ging es gar nicht um die Ideologie der Nazis, sondern dass die Nazis der Erzfeind Großbritanniens waren. Und man damit Leute halt... abfacken konnte, wenn man mit dem Symbol des Erzfeindes
rumlaufen. Hätten sie halt auch mit Frankreich-T-Shirts rumlaufen können, ne?
Ja, wenn man so weit gedacht hätte wahrscheinlich.
Naja.
Aber genug von heutiger Politik.
Ja, zurück zu Fantasy-Orks. Auch wenn man da nochmal betonen kann, dass Fantasy und 40k-Orks gefühlt exakt gleich sind, nur mit den Hilfsmitteln des entsprechenden Universums.
Ja, und du hast ja eben schon mit deiner Stimme in Anführungszeichen gesetzt, beim Witz, der Humor bei Orks ist ja auch eben das, was die Leute wahrscheinlich auch nervt oder viele Leute, also ich kenne auf jeden Fall auch Leute, die es nervt, dass Orks diesen Humor in ein grimmes Universum bringen, sei es Fantasy oder 40k.
Voll. Also, bevor ich jetzt irgendwie hier für andere spreche, kann ich ja einfach mal meine Sicht darauf sagen. Ich finde, ich möchte dieses Hobby, also die Lore und dieses Hobby möchte ich irgendwie ernst nehmen, in gewisser Weise. So wie zum Beispiel auch, ne, wenn man sich Herr der Ringe anguckt oder Star Wars oder so. Und natürlich gibt's in diesen Franchises auch so Comic-Relief-Sachen, aber die sind halt viel subtiler und nicht so over the top. Also klar sagt Obi-Wan irgendwie immer seinen lustigen Spruch da. Oder diese Szene mit General Grievous und Obi-Wan oder so, ne? Zum Beispiel. Aber Obi-Wan an sich ist schon ein ernstzunehmender Charakter in dieser Reihe. Und Orks kannst du einfach per se nicht ernst nehmen. Und mich stört ja, das ich massiv. Find, da ist immer so eine Diskrepanz, ich finde halt auch, ich mag das Design halt überhaupt nicht. Ich finde es zu comichaft, zu übertrieben, zu, weiß ich nicht. Also ich mag viel mehr ein Ork-Design oder generell Orks, die so sind wie bei Herr der Ringe. Und ja. Das, was ja, ja, für mich da rankommt, sind diese Swamp-Orks von AOS, die irgendwann mal neu kamen. Die haben da guten Spagat hinbekommen.
Ja, die kenne ich gar nicht, tatsächlich. Also ich habe mit AOS, ich sehe immer nur, was es da alles gibt, die verschiedenen Namen. Aber
das ist halt so, als würdest du die Orks von Herr der Ringe mit Warhammer Fantasy Orks so zusammenmixen. Also die Proportionen sind halt viel normaler und die sind auch halt einfach anders angemalt, schon von GW-Seite aus. Die sehen halt mehr grimdark aus und nicht lustig. Und ja, in der Regel, wenn ich mit meinen Gedanken bei 40k oder Fantasy bin, dann kommen da Orks meistens nicht vor. Weil das ist für mich immer so, ja, das ist voll der Break irgendwie da drin. Wobei ich aber auch sagen muss, dass ich Fantasy-Orks besser verkraften kann als 40k-Orks, weil es besser reinpasst in das Setting.
Ja, ja, ich finde, da ist immer halt so eine krasse Diskrepanz, ne? Also die Figuren, mit denen kann ich leben, die, also ich glaube, da macht auch viel die Bemalung und so aus. Aber ich bin halt kein Fan von diesem, wie Orks in, ich weiß gar nicht, wie weit das zurückreicht, aber auf jeden Fall in moderneren Romanen miteinander reden. Also dieses ganze, ja, geht's ihr, Spalter, bla bla bla. Aber so, also so Fantasy-Orks, so ein bisschen als Äquivalent zu den Tyranniden in 40k, dass die einfach wie so eine Umweltkatastrophe sind, die über einen hereinbricht. Das finde ich mega gut. Also so.
Ja, das stimmt.
Das sind halt muskelbepackte, riesige Humanoide, die halt einfach alles zerfleischen wollen. Da finde ich Orks cool, jetzt wo ich mich so ein bisschen darüber belesen habe und so. Ich war halt nie so ein großer Fan von Orks. Fand ich aber auch so die Gesellschaft von denen cool. Aber ich finde halt, man muss das nicht auf so eine Erkan- und Stefan-Ebene pressen, wie es halt gern gemacht wird. Dass es halt nur so idiotische Comic-Relief-Dudes sind, die sich halt gerne prügeln.
Voll.
Und ich finde es halt viel cooler, wenn die halt eine Bedrohung darstellen. Und es ist ja auch Orks in der Warhammer-Fantasy-Welt sind ja auch eine der größten Bedrohungen. Also nach dem Chaos ist eigentlich Orks, die immer wieder alles verwüsten.
Ja, ich glaube, da tust du voll den Punkt mit. Es ist halt ein Humor, der komplett aus der Zeit gefallen ist. Der ist aus den 2000ern, der ist überhaupt nicht mehr aktuell. Und das merkst du halt auch daran, welche Leute das halt noch lustig finden und welche nicht so. Wäre mal vielleicht Zeit für ein kleines Update oder so. Und genau, ich glaube, wenn du entweder die Orks hättest als so richtige Bestien, weißt du, die du gar nicht verstehen kannst, wo du nicht irgendwelche dämliche Sprache hast oder so, sondern ja, wie halt ein Monster für Menschen sind, so. Oder du hast sie halt so wie bei Herr der Ringe, dass die ganz normal reden, aber halt böse sind, so. Oder kann man bestimmt auch drüber diskutieren, ob Herr der Ringe Orks böse sind, aber stell ich jetzt mal so einen Raum. Ich glaube, das wären die zwei Gangarten, die man besser damit fahren könnte. Und da ist es einem ja auch, wenn man privat sich damit auseinandersetzt, völlig selbst überlassen.
Ja, voll. Also ich finde halt auch, das ist mir gerade aufgefallen jetzt eigentlich, Orks sind immer cool, wenn sie aus menschlicher Perspektive beschrieben werden. Aus orkischer Perspektive wird es dann immer albern.
Ja, genau.
Das ist, glaube ich, immer das Ding, was mich so ein bisschen stört. Weil aus menschlicher Perspektive sind sie eben diese Flut, die einfach ankommt und die nicht so richtig zu erklären ist und einfach alles vernichten will oder zumindest mit allem kämpfen will. Aber aus orkischer Perspektive werden dann immer irgendwelche dämlichen Gründe dafür gefunden, Und dann fangen halt an, die Orks sich in dieser komischen Sprache auszudrücken.
Womit ich tatsächlich komischerweise mehr anfangen kann, sind dann die Goblins. Vor allem so Nachtgoblins und so finde ich eigentlich ganz cool. Und die finde ich auch so ein bisschen witzig. Aber vor allem, weil ich mich nicht so viel mit denen auseinandergesetzt hatte und eher das Design so, ja, irgendwie besser fand. Und die halt nicht so eine große Rolle spielen und dadurch, dass dann okay ist, dass sie so ein bisschen lustig sind. Wie zum Beispiel Ewoks bei Star Wars oder so.
Nee, Goblins habe ich jetzt auch festgestellt, finde ich tatsächlich auch cooler als Orks. Aber um mal von der ganzen Diskussion wieder wegzukommen, hattest du denn jemals Ork-Miniaturen? Ich vermute mal nicht.
Ich hatte mal einen Ork, den ich mir mal von einem Kollegen besorgt habe, weil ich irgendwie mal Lust hatte, einen anzumalen. So. Aber das war's auch. Aber ich habe ganz viele Herr-der-Ringe-Orks, natürlich.
Ja, stimmt. Du machst ja auch noch dein Herr-der-Ringe-Ding. Das kommt ja auch noch dazu. Ich frage mich überhaupt, wo ihr alle die Zeit dafür hernimmt. Aber gut. Aber sonst, du hattest nie irgendwie das Bedürfnis, eine Ork-Armee anzufangen oder so.
Ich würde eigentlich gerne mal, weil ich immer so viel nörgel, da auch mal den Worten Taten folgen lassen und mal eine Grimdark-Ork-Killteam bauen. Und dann so, diese besagten Sumpf-Orks und dann da irgendwie ein paar Kniften ranbasteln und so. Vielleicht mache ich das mal irgendwann. Muss ich nur an Sumpf-Orks kommen.
Ja, so Grimdark-Orks finde ich auch. Also ich habe, ich glaube, bei Dennis mal welche gesehen, die er bemalt hat. Die waren halt auch richtig geil. Wo man halt an auch wirklich dachte, ei. Also das war halt 40k, aber wenn da so ein Gardist vorsteht, da möchte man nicht in dessen Haut stecken.
Ja.
Ich hatte als Kind halt auch nur, also ich hatte halt Nachbarn, die halt super D&D Warhammer-affin waren. Und da habe ich mal auch so einzelne Ork-Miniaturen geschenkt bekommen. Das waren aber welche von HeroQuest, glaube ich, weil das war dieser klassische Ork mit der viereckigen Base, der halt so dieses Hackerbeil über sich hält. Den habe ich gern bemalt, aber nachdem ich dann mich wirklich für Warhammer interessiert habe und mir sowas davon durchgelesen habe, fand ich Orks eigentlich immer nur cool als Gegner. Wollte ich nie irgendwie mal selber Orks spielen. Ich hatte aber, also es gibt so ein ganz, also was heißt ganz altes, aber ich glaube, die waren Plastik. Das alte Schwarzorg-Regiment. Das war noch nur, ich glaube, die in einer Hand hatten die ein Säbel und die andere Hand hatten die so über sich und haben dann eine Axt gehalten und die waren auch alle gleich. Und die, aus irgendeinem Grund, finde ich die Ästhetik mega geil.
Ah, geil.
Aber wo wir bei Lore an sich, oder was heißt Lore, aber so Memes und alles sind. Man hört ja immer wieder davon, dass Orks eine Verbindung zu Pilzen haben. Gerade in 40k. Wie kommt's denn dazu?
Vielleicht dazu noch der Einwurf, entschuldigt, dass so viel 40k vorkommt, aber wie Jeremy schon gesagt hat, es sind die gleichen. Und auf deine Frage, um auf deine Frage einzugehen, bei 40k ist es mittlerweile schon ein Fakt, dass Orks zumindest teilweise aus pilzartigem Material bestehen und sich auch durch Sporen vermehren. In Warhammer Fantasy ist das wohl im Armeebuch der 7. Edition aufgetaucht, davor und danach aber nie wieder, zumindest soweit ich das jetzt herausfinden konnte. Deswegen ist das ein bisschen offen. Vielleicht weiß der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin da auch mehr zu, aber ja.
Ja, gerne Infos dafür, weil ich habe halt auch die Armeebücher durchforstet und ich habe da auch nichts gefunden von wegen Pilzen. Und das für die 7. Edition besitze ich leider nicht. Und das wird mich halt tatsächlich mal interessieren, gerade weil es ja auch weibliche Ork-Modelle gibt. Zumindest bei Blood Bowl, glaube ich, als Cheerleader.
Ah ja, stimmt. Ja, vielleicht sind das auch einfach Orks, die angezogen sind wie Frauen. Ich bin auch der Meinung, sind nicht Orks geschlechtslos?
Ja, das wäre halt die Frage, ne? Also, wenn sie Pilze wären, ja. Wenn nicht, dann weiß man nicht. Also, was ich halt gelesen habe, da heißt es halt, manchmal, die wären schon, also bevor die Alten auf der Warhammer-Welt angekommen wären, wären die Orks schon da gewesen. Und manchmal heißt es, die Alten hätten ihre Ankunft miterlebt. Und manchmal wird halt behauptet, sie wären von ihren Ork-Göttern Gorg und Morg erschaffen worden. Da sagt irgendwie jede Quelle was anderes und alles ist ziemlich schwammig. Und das Problem ist halt auch, dass alle Armeebücher betonen, dass Orks nicht dazu neigen, ihre Geschichte zu dokumentieren.
Ja, komisch.
Ja, wenn man den ganzen Tag mit Prügeln beschäftigt ist, dann schreibt man vielleicht nicht so viel.
Worin sich alle einig sind, ist, dass Orks eine Plage für die Welt sind und waren. Würde ich jetzt mal so sagen. Also Grünhäute, fette, muskelbepackte Testo-Dudes, die ihr ganzes Leben lang noch an Größe und Stärke zunehmen. Zum Glück kämpfen Orks in ihrem Leben meist zu viel, um sonderlich alt zu werden. Aber selbst die Alten schickten ja ihre Heere aus, um sie zu vernichten, wie wir schon in einer anderen Folge besprochen haben. Und ja, auch völlig erfolglos, ne?
Ja, wenn Orks sich irgendwie einmal festgesetzt haben, dann bleiben die da auch. Also da muss man wirklich den letzten Ork scheinbar ausrotten, damit da wirklich gar nichts mehr nachkommt.
Ja, wie wenn man mal Schimmel in der Wohnung hat, ne?
Ja, ist tatsächlich so ein bisschen, wobei wir, wo wir wieder bei Pilzen angekommen wären. Ne? Deswegen ist halt die Frage, Fantasy-Orks, Pilze, ja, nein. Mich würde es wirklich mal interessieren, ob da jemand richtig Ahnung von hat. Gehen wir jetzt aber mal davon weg, was früher war und gucken jetzt einfach mal, wie es jetzt in Anführungsstrichen mit den Orks ist und wenden uns mal der Gesellschaft der Orks zu.
Wenn man das so nennen kann. Orks sind ja eher von einem simpleren Verstand. Ihre Gesellschaft ist deswegen auch mit vier Worten zu beschreiben. Die Macht des Stärkeren.
Was ja auch irgendwie so ein klassisches Motiv bei bösen Spezien ist, ne? Also wenn ein Fantasy-Universum klassische böse Völker hat, dann sind diese Völker nie irgendwie gesellschaftlich cool, sondern da gilt es immer, der Stärkste gewinnt.
Aber Orks haben da eine gewisse Unschuld drin. Ihnen ist egal, gegen wen sie kämpfen, Hauptsache sie können kämpfen.
Ja, da beruht ja auch ihr ganzes Leben drauf. Also jeder Ork will halt der Stärkste und Größte sein. Und die gesamte Hierarchie der Orks beruht ja im Endeffekt darauf, wer wen besiegt. Und der Ork, der eben die meisten Siege hat, der steht in der Hierarchie ganz oben.
Und da hört es ja nicht auf. Erst kämpft ein Ork in der Ork-Gesellschaft um seinen Platz ganz oben im Stamm. Dann kämpft er mit seinem Stamm um den Platz in der Stammeshierarchie. Und ist er dann ganz oben angekommen und hat sich als einzigartiges Individuum herausgestellt, ruft er einen War aus.
Ja, und War ist eben genau das, was eben von jedem Ork-Spieler, den es gibt, einmal mindestens gebrüllt wurde. Das ist so eine Mischung aus Raubzug mit Ausmaßen einer Völkerwanderung und einem Heiligen Krieg.
Und dazu sei dann vielleicht auch erwähnt, das ist natürlich eine Anspielung auf das englische Wort War, wird aber
was?
Im Orkischen mit W, ganz vielen A's und dann GH geschrieben. Und ich kenne auch den ein oder anderen Cringe-Lord, der das Wag nennt. Aber naja, sobald ein Anführer aus den Stämmen der Orks raussticht und einen War ausruft, zieht der andere Orks wie das Licht die Motten an. Da versammeln sich Unmengen an Orks, um irgendwann in die eine oder andere Region vorzustoßen und hinterlassen eigentlich nichts als Schutt und Asche.
Ja, und die versuchen halt auch gar nicht, das zu verstecken. Also die fordern es im Endeffekt sogar heraus, dass Gegner ihnen folgen können. Ganze Flüsse werden zu Latrinen, weil alle Orks sich darin entleeren. Gefangene werden auf dem Weg aufgehängt. Es gibt komplette riesige Röstgruben, in die einfach Gefangene und Nahrung reingeschmissen werden und dann gefressen werden. Wenn die Armee dann weiterzieht, dann schichten die ihren Müll teilweise zu riesigen Bergen auf und verpassen denen die ungefähre Form ihrer Gottheiten.
Wo wir bei ihren Göttern Gork und Morg angekommen wären.
Die sich immer streitenden Zwillinge.
Gork ist der Hauptgott der Orks. Er steht für Größe, Stärke, Brutalität, also alles, was das Leben eines Orks ausmacht. Meist wird er als blutrote Sonne mit einem Orkgesicht auf Bannern dargestellt oder in einen Stein gehauen als Orkschädel. Meist werden solche Götzenbilder von Nicht-Orks sofort zerstört, wenn sie gefunden werden. Manche blieben aber selbst auf imperialem Boden stehen, aus Angst mit der Zerstörung die Rache eines Ork-Bosses auf sich zu ziehen.
Morg ist eben sein göttlicher Bruder. Der steht für List und Tücke. Das finden Orks zwar eher ziemlich scheiße, dafür finden Goblins das aber ziemlich gut. Da findet Morg ziemlich viel Anklang. Und er wird eben dargestellt als grinsender Mond mit Hakennase, was einem Goblin ziemlich ähnlich sieht.
Interessanterweise steht Morg ja auch für die War-Magie, was eine besondere Art von Magie in der Warhammer-Welt darstellt. Die meisten Magier in der Warhammer-Welt müssen ja auf die Winde der Magie zugreifen, von dem wir schon gesprochen haben. Ork- und Goblin-Schamanen sind davon aber unabhängig. Also ihre Magie ist sozusagen angeboren und wird von der Wut, die die Orks in sich tragen, kanalisiert. was auch nicht selten dazu führt, dass mal, dass dem einen oder anderen mal ein Kopf platzt. Orks sehen das natürlich ganz anders und denken, die Magie käme von ihren Göttern persönlich.
Und die haben ja auch unterschiedliche Herangehensweisen an Magie. Es gibt dann zum Beispiel Wildork-Schamanen, die sind halt, wie der Name schon sagt, eine besonders wilde Unterart der Orks und dadurch können die die Magie des Gorg besonders gut verkraften. Dann gibt's Goblin-Schamanen, die haben eine besondere Affinität für Pilze. Aus den Pilzen stellen die dann Drogen und Gifte her, die die sozusagen mit der Magie in Anführungsstrichen mehr eins werden lassen. Also die sind halt einfach vollkommen druff dabei.
Bevor wir dann auch zu den Goblins kommen, klären wir nochmal, was es mit den Wildorks und den Schwarzorks auf sich hat. Zu Anfang waren alle Orks quasi Wildorks, während sich manche Stämme aber weiterentwickelten und anfingen, geschmiedete Waffen, Rüstungen etc. zu nutzen, haben sich andere Stämme isoliert und sind auf ihrer Evolutionsebene geblieben. Diese Stämme tragen immer noch einfache Keulen oder Waffen, die aus Knochen geschnitzt wurden. Und verabscheuen Rüstungen und tragen eigentlich nichts als rituelle Tätowierungen, Knochentalismane und Kriegsbemalungen in die Schlacht. Von anderen Orks werden sie selbst für Ork-Verhältnisse als ziemlich dumm angesehen. Von anderen Völkern eigentlich noch schlimmer als normale Orks, da sie eigentlich fast immer in einem Zustand der Raserei befinden.
Und im krassen Gegensatz dazu stehen dann halt Schwarzorks. Das sind schwer gepanzerte, bullige, große, starke Orks, also noch mehr als ein normaler Ork. Das Besondere an denen ist, dass die auch um einiges disziplinierter sind als der gemeine Ork. Der Name Schwarzork kommt eben davon, dass ihre Haut einen dunkelgrünen bis schwarzen Ton hat. Entstanden sind die durch gezielte Experimente an versklavten Orks durch die Chaoszwerge. Wieder mal haben Chaoszwerge nur Scheiße gebaut. Ich sag's dir nebenbei. Man muss es halt sagen. Und man muss halt auch sagen, die haben ihre Rechnungen dadurch getragen, weil irgendwann die Schwarzorks rebelliert haben und leider nur fast das Reich der Chaoszwerge vernichtet haben. Danach haben sich die Schwarzorks dann in verschiedene Ländereien drumherum verstreut und die ganzen Orkstämme, die so in den ganzen Nebenregionen waren, an sich gerissen. Und ziemlich viele Warbosse entstammen aus den Reihen der Schwarzorks, gerade weil sie halt eine überlegene Stärke haben.
Und auf dem Schlachtfeld sind sie auch furchterregende Gegner. Komplett in Stahl gehüllt, mit mehreren Spaltern, also diese Mischung aus Schwert und Hackebeil, oder großen Zweihandwaffen bewaffnet. Zusätzlich dazu sind sie eben auch die diszipliniertesten Orks und es reicht ein tiefes Brummen eines Schwarzorks, um einen anderen fliehenden Ork wieder in die Reihe zu treiben.
Und die sind halt auch so ein bisschen wie, wieder einmal eine 40k-Referenz, wie Kommissare in 40k, weil die schrecken halt auch nicht davor zurück, ein paar Schädel einzuschlagen, um die Moral der Truppe wiederherzustellen. Die sorgen halt immer wieder für Ordnung, wenn Orks zum Beispiel auch in ihre Stänkerei verfallen, das heißt, sich auf dem Schlachtfeld lieber gegenseitig zu verdreschen, als auf den Gegner zu warten. Und dann kommt halt ein Schwarzork an und schlägt jemanden den Schädel ein und sagt, pass mal auf, das reicht jetzt. Und dann bilden die wieder mehr oder weniger disziplinierte Reihen.
Ja, und wer wohl am untersten in dieser Hierarchie steht, das sind die Goblins. Kommen wir mal zu den allerkleinsten von dieser ganzen Fraktion.
Was zeichnet die denn so aus?
Die Goblins scheinen die gleiche Entstehungsgeschichte zu haben wie Orks, nämlich keine richtige eigentlich. Zumindest habe ich da nicht wirklich was finden können. Sie werden aber in einem Atemzug mit den Orks genannt. Die Orks selber sind aber der Meinung, dass Gorg und Morg die Goblins erschaffen haben, damit sie den Orks dienen. Damit sie von ihnen herumgetreten, getötet und gefressen werden.
Also sind halt scheinbar nicht die besten Freunde, obwohl sie die ganze Zeit miteinander rumhängen.
Nee, es ist eine Zweckgemeinschaft. Goblins sind viel kleiner und zierlicher als Orks und ihre Größe kommt so ungefähr an Skaven oder Halblinge heran. Die sind ziemlich dürr, fast unterernährt, was durch ihre langen Gliedmaßen noch verstärkt wird, haben aber ziemlich kräftige Hände. Die brauchen sie dann, um beispielsweise Dinge zu erwürgen. Und Goblins zeichnen sich ähnlich wie Gnoblas, nämlich durch immense Boshaftigkeit, Sadismus, Hinterhältigkeit und Feigheit aus. Gepaart mit so einem fast kindischen Humor.
Ja, dafür sind die aber auch um einiges intelligenter als Orks.
Genau, also freilebende Goblins lieben es, mit Orks Handel zu treiben, weil sie dabei halt immer Gewinn machen.
Gut, Es gibt ja auch mehrere Arten von Goblins, die unterschiedliche Lebensstile haben. Und wir reden jetzt erstmal über die sogenannten gemeinen Goblins.
Genau. Also Teile der Goblinschaft werden von Orks versklavt und dienen von entbehrlichen Fronttruppen hin zu Handwerkern bis zu Nahrung oder Unterhaltung für die Orks. Andere ziehen in großen Karawanen durch die Länder, mit denen sie handeln, Sklaven erbeuten oder Raubzüge durchführen oder leben in nomadischen Stämmen. Gerade die Karawanengoblins häufen durch ihre Grausamkeit und Cleverness gerne mal kleine Vermögen an und dann werden die angeführt, diese Stämme von sogenannten Häuptlingen.
Und im krassen Gegensatz dazu stehen halt die Waldgoblins. Die leben halt, wie man sich vorstellen könnte, im Wald. Ähnlich wie die Wildorks tragen die oft nur Kriegsbemalung oder simplere Waffen wie Speere oder Kurzbögen. Und die befinden sich immer wieder im Zwist mit den Waldelfen. Waldelfen und Waldgoblins sind Erzfeinde, also die hassen sich wie die Pest. Außerdem haben Waldgoblins eine besondere Verbindung zu Spinnen. Die halten zum Beispiel kleinere Spinnen als Haustiere, reiten aber auch auf größeren Spinnen in die Schlacht oder nutzen das Gift der Spinnen, um ihre Waffen damit einzustreichen. Zusätzlich zu Gorg und Morg beten die auch noch die große Spinne da an.
Es gibt noch weitere kleine Unterarten, wie zum Beispiel die Feuergoblins oder die roten Goblins, welche nur in der allerersten Edition auftauchten. Wir konzentrieren uns jetzt aber auf die größten Unterfraktionen, die Nachtgoblins. Die stellen nämlich eine Unterart dar, die sich vor Jahrhunderten von den gemeinen Goblins abgespalten hat, um sich in Höhlen und Bergwerken niederzulassen. Über die gesamte Zeit gewöhnten sie sich an die Dunkelheit, sodass sie mittlerweile die Sonne meiden und zum Schutz ihre ikonischen schwarzen Gewänder mit den spitzen Kapuzen tragen.
Ja, sind tatsächlich auch meine Lieblingsgoblins.
Also ich meine auch.
Armeen von denen immer sehr cool anzusehen. Ähnlich wie die gemeinen Goblins haben Nachtgoblins so eine irrationale Angst vor Elfen, weil die eben von dieser Reinheit der Elfen irritiert sind. Die wahren Erzfeinde der Nachtgoblins sind aber die Zwerge, mit denen die eben um die unterirdischen Weiten konkurrieren. Mittlerweile ist es ja so, die Zwerge sind ein sterbendes Volk in Warhammer und die Nachtgoblins herrschen über einen großen Teil der ehemaligen Zwergenminen und versuchen immer wieder die letzten Festungen der Zwerge zu erobern. Manchmal verbünden die sich dann sogar mit den Skaven, die sie eigentlich auch hassen, aber aufgrund der hinterlistigen Art beider Parteien, sowohl Goblins als auch Skaven, ist es halt nie sonderlich lang und die fallen sich auch gerne mal in den Rücken.
Wir haben ja am Anfang von Pilzen gesprochen und auch Goblins haben eine ganz besondere Beziehung dazu. Die gemeinen Goblins brauen Pilzbier, das zwar eine stärkere, aber ähnliche Wirkung wie Bier bei uns hat, um ihren Kamikaze-Goblins Mut einzutrichtern. Nachtgoblins brauen aus Höhlenpilzen einerseits eine noch potentere Version davon und andererseits aber auch sogenanntes Aar-Bier, das aus normalen Goblins übermenschlich starke, tobende Wahnsinnige macht, und zwar die Fanatics.
Ja, und genau die Fanatics werden eben kurz vor einer Schlacht erschaffen. Dann werden die im Endeffekt unter größten Anstrengungen festgehalten, bis der Gegner in Reichweite ist. Das sind Goblins, die völlig wahnsinnig geworden sind von diesem Aar-Bier. Die sind bewaffnet mit einer Kugel an der Kette, die unter normalen Umständen viel zu schwer ist, als dass ein Goblin sie überhaupt anheben könnte. Aber wenn dann die Schlacht eintritt, bekommt der Fanatic dann eben Tritt in Richtung Gegner und im Endeffekt hoffen dann alle das Beste. Durch das Bier entwickelt der Goblin unfassbare Kräfte und einen Drang, diese Kugel einfach die ganze Zeit rumzuwirbeln. Und im besten Fall trifft das den Gegner und es wird eine blutige Schneise durch die gegnerischen Reihen gezogen. Im schlechtesten Fall passiert das eben mit den eigenen Reihen. Und der Fanatic macht das so lange, bis er entweder vom Gegner getötet wird, vor Erschöpfung zusammenbricht oder sich selber mit seiner eigenen Kette erwürgt.
Ja, wild. Auf der Suche nach den Pilzen, die sie für ihre Gebräue brauchen, müssen Nachtgoblins sich teilweise tief in die Wildnis in der Unterwelt begeben. Und da sind sie oft nicht allein. Neben Kreaturen wie Riesentausendfüßlern beheimaten die Tunnel auch eine der seltsamsten Spezies der Warhammer-Welt, und zwar die Squicks. Squigs sind eine wilde Mischung aus Tieren, die irgendwie unter dem Einfluss der Höhlenpilze mutiert sind und sich in Fleischbälle mit zwei Beinen, zwei Augen und einem riesigen, im Vergleich zu ihrer Größe unfassbaren Maul. Genau wie Orks wachsen Squigs ihr Leben lang, welches aber meist, auch wie bei Orks, relativ kurz ist. Ich würde schätzen, der gemeine Höhlensquig würde einem Menschen so ungefähr bis zur Hüfte reichen. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel.
Und dadurch, dass Goblins Jahrhunderte unter der Erde verbracht haben, haben die ihre eigenen Spezialisten entwickelt, die sich eben auch darauf verstehen, die Squigs zu fangen. Bewaffnet sind die mit einem sogenannten Prodder. Das ist ein Dreizack und mit dem spüren die Squignester auf und pieksen dann die Squigs aus ihren Nestern raus, fangen die dann, um die später als Nahrung oder als Waffe zu benutzen. Wenn die Squigs einmal gefangen wurden, dann werden die in kleinen Käfigen gehalten und mit Pilzen gefüttert. Das hält die einerseits davon ab, über ihre Artgenossen herzufallen und andererseits hält das die auch relativ ruhig. Also diese Pilze haben halt auch eine einigermaßen beruhigende Wirkung.
Was aber natürlich keine Garantie dafür ist, dass der Arm eines pilzefütternden Goblins nicht auch auf der Speisekarte endet. Bei einer Schlacht werden die Squigs dann in Horden mit Poddern, Speeren und Fackeln Richtung Feind gehetzt, wo sie gerade bei der gegnerischen Infanterie gesamte Einheiten massakrieren können.
Die beste Stellung hält nur so lange, bis halt 200 fleischfressende Bowlingkugeln in die erste Reihe reinballern. Es ist ja auch nicht das Einzige, was die machen, sondern die verrücktesten der Nachtgoblins versuchen sich sogar als Squig-Reiter und hüpfen dann auf Squigs in die Schlacht. Nur um dann selber von Squigs gefressen zu werden. Aber hey, wenn dafür drei Ritter draufgehen, dann ist das schon ein guter Deal.
Definitiv. Und ich würde sagen, damit können wir das auch für heute belassen. In der nächsten Folge geht's dann weiter mit einem Ausblick auf die gesamte Kriegsmaschinerie der Orks und der Goblins und die unterschiedlichen Taktiken der Grünhäute, weiteren Verbündeten wie Riesen und Trolle, berühmte Anführer und einige der größten Schlachten, die die alte Welt je gesehen hat.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Also ich habe jetzt bei der Recherche doch mehr Spaß gehabt, als ich dachte, weil so Orks und Goblins klingt halt in einem Fantasy-Universum immer nach dem gleichen Quark, aber die Grünhäute in Warhammer Fantasy, die haben doch schon so ein paar interessante Kniffe. Und ich finde halt gerade Goblins, also irgendwie habe ich da mein Herz ein bisschen verloren.
Du, da bezüglich Goblins kann ich dir nur voll und ganz zustimmen. Also so eine kleine Nachtgoblin-Armee, naja, wäre schon spannend. Aber dann...
Ja, voll.
Dann gehen wir doch erstmal zur Playlist über. Hast du dir was Schönes überlegt?
Ja, ich habe ein Lied genommen von einer Band, von der ich nicht dachte, dass ich jemals ein Lied nehmen würde. Aber ist jetzt halt so passiert, weil das ziemlich cool fürs Hintergrundgedöns ist zum Spielen. Und zwar...
Die Onkels.
Marsch der Orks... von Saltatio Mortis.
Ja, cool. Ich habe jetzt tatsächlich das, was ich ganz am Anfang erwähnt habe, The Last Stand von Sabaton. Hat zwar nichts mit Orks zu tun, aber mit dieser Folge. Und damit verweise ich wie immer auf unser Instagram-Freunde. Folgt rein, Altdorfer Herold, lasst ein Like da, lasst ein Follow da, kommentiert und kommentiert auch gerne bei Spotify unter unseren Folgen. Wir gucken uns das alles super gerne an. Wir freuen uns, wenn ihr uns irgendwie Feedback gebt, irgendwie mit uns in Diskurs tretet, solange alles nett ist, ne?
Immer nett bleiben.
Und damit verabschiede ich euch in einen wunderbaren Juni. Ich hoffe, ihr habt einen richtig geilen Sommer, Leute. Und vielleicht auch mal den Pinsel liegen lassen und mal rausgehen, bisschen Sport machen, in der Sonne brutzeln, Freunde treffen. Ist auch mal was Schönes.
Ja, aber wenn ihr so wie ich seid, dann habt ihr Allergie und 36 Grad ist viel zu warm. Also ihr könnt auch drinnen bleiben. Ist auch kein Problem. Aber ich wünsche euch trotzdem einen schönen Sommer. Bis zum nächsten Monat.
Ciao.
Tschüss.